Fromm und frei, nach einer längeren Pause eine neue Folge, diesmal mit einem richtigen Theologen. Wir sind bei Thorsten Dietz.
Hallo, herzlich willkommen.
Thorsten, du bist Dozent hier in Tabor an der Hochschule. Du hast ein Buch geschrieben über das Thema Sünde. Du hast Worthausvorträge gehalten über Luther und über Gender-Themen. Und was muss man sonst noch über dich wissen?
Ach, was muss man noch über mich wissen? Ich lebe hier in Marburg, bin seit 12 Jahren in Tabor. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 3 Mädchen. Das hat mit meinem Interesse für Genderfragen zu tun. Und alles andere kann man googeln oder ist nicht so wichtig.
Okay, genau. Und Gender, da sind wir schon mittendrin im Thema. Du willst uns nämlich dieses ganze Gender-Zeugs mal heute erklären. Du hast schon eine Trilogie gemacht dazu bei Worthaus und heute kommt quasi der 4. Teil der Trilogie, wo wir das nochmal auseinandernehmen. Dennis ist übrigens auch da.
Hallo Dennis. Ich bin auch da. Genau. Ja, Thorsten, man bezeichnet dich vielleicht auch schon so ein bisschen als Gender-Verführer, weil du das gar nicht als so schlimm ansiehst, wie das so ganz so bei uns in christlichen Kreisen oft der Fall ist, dass man sagt, Hilfe, da geh mir weg damit. Warum findest du das gar nicht schlimm?
Was heißt gar nicht schlimm? Also was ich zunächst mal schlimm finde, ist, wie über das Thema Gender diskutiert wird. Und da ist ja jetzt nicht nur, dass alle normal sind und leider ist eine kleine bedauernswerte Gruppe da ein bisschen extrem und so. Nein, es sind viele verschiedene Richtungen und Gruppen, die bei diesem Thema irgendwie Bluthochdruck kriegen und die da wütend werden und die radikal werden. Und das findet statt unter Christen, das findet statt unter Feministen, das findet statt im Feuilleton, dass um das Thema Gender heiß und erbittert gestritten wird. Und da ist mein erstes Anliegen, lass uns doch mal ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen Wut rausnehmen und lernen, über das Thema ein bisschen ruhiger zu sprechen, ein bisschen mehr zu differenzieren und über einzelne Themen dann verschieden uns in irgendeiner Weise in die Diskussion zu kriegen.
Vielleicht gibt es aber auch noch Leute, die noch gar nicht drin sind in dem Thema und wir sollten erst mal so ein bisschen sagen, um was es eigentlich geht. Du hast ja schon in deinem Worthaus-Vortrag gesagt, es ist unmöglich, diese ganze Gender-Diskussion in 2 Sätzen abzubilden. Deswegen versuch's doch jetzt mal in 3 Sätzen.
In 3 Sätzen? Ja, das geht leichter. Nein, es ist natürlich ein Riesending, wo man viele Unterschiede machen muss. Der leichteste Hinweg ist immer, dass man sagt, Gender heißt erstmal Geschlecht. So, und das ist im Englischen nun der ganze Witz, dass die hier mit Sex und Gender 2 Worte haben, wo wir nur 1 haben. Und im Englischen ist damit vieles leichter, dass man das unterscheidet. Sex im biologischen, naturwissenschaftlichen Sinne, körperlich sichtbar. Gender stärker im sozialen Sinne, im kulturellen Sinne, im Sinne der Geschlechterrolle, die ich lebe. Und im Deutschen hat sich das dann eingebürgert, dass man dieses englische Wort übernimmt, wie man viele englische Wörter übernimmt. Und es ist dann aber verwirrend, wie diese beiden Dinge zusammengehören. Und da gibt es die große Befürchtung oder die große Sorge bei einigen, dass sie sagen, wenn man das jetzt auseinanderreißt, das biologische Geschlecht und das soziale, das führt ja zur totalen Verwirrung. Das verstört Menschen, wenn sie gar nicht mehr wissen dürfen, ob sie Mann oder Frau sind oder wenn das sich alles endlos vervielfältigt. Und es gibt andere, die sagen, ja genau, das wollen wir auch. Wir wollen Verwirrung stiften, wir wollen Dinge durcheinander bringen, die lange klar waren. Und das ist eine Gemengelage, wo erstmal viel aufeinander prallt. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen von der Geschichte und von verschiedenen Einzelpunkten her schauen, was ist eigentlich der Sinn davon, dass man Sex und Gender unterscheidet.
Also aber im Englischen gibt es die Unterscheidung ja schon länger. Das ist ja nicht erst durch diese Debatte, die glaube ich in den 70er Jahren oder irgendwann aufgekommen ist, entstanden, sondern also ich finde es einfach interessant, wenn eine Sprachgemeinschaft da 2 verschiedene Begriffe entwickelt.
Also die beiden Wörter sind alt und dass man die auflädt, dass daraus Begriffe werden, das ist ja etwas, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschieht. Das geschieht zunächst in Biologie und Medizin, dass man hier Gender als soziales Geschlecht, als soziale Rolle versteht und abhebt von der biologischen Gegebenheit. Und dann ist ein wichtiger Einschnitt ab den 90er Jahren in Gender Studies und anderen Unternehmungen, dass man daraus ein eigenes Forschungsfeld, so eine Querschnittsaufgabe von Wissenschaft entwickelt. Aber wie gesagt, da gibt es sehr viele Ansätze und sehr viele Theorien. Und ich denke, zunächst muss man erstmal verstehen, es gibt diese körperlich-biologische Seite und es gibt diese sozial-kulturelle. Und am einfachsten, finde ich, ist immer ein geschichtlicher Zugang dazu. Also, dass man sich klar macht, so wie Frauen in Deutschland leben, leben sie nicht in Saudi-Arabien und leben sie nicht bei traditionellen Stammesgemeinschaften am Amazonas. Und so wie Frauen heute leben in den USA, haben sie nicht gelebt in der römischen Antike und haben sie nicht gelebt im deutschen Mittelalter oder in der Reformationszeit. Obwohl die Frauen in der Antike, in der Reformationszeit, im Amazonas, in Saudi-Arabien und in Berlin-Neukölln dieselbe biologische Ausstattung haben. Und das ist ja erstmal auffällig, dass es diese unterschiedlichen Freiräume gibt, diese unterschiedlichen Rechte, diese unterschiedlichen Selbstverständnisse. Und das ist der Anfang aller Gender Studies. Erstmal darüber staunen, dass Frauen, obwohl die Biologie relativ identisch und überzeitlich ist, in völlig unterschiedlicher Weise sich selbst verstehen, leben und leben dürfen. Und dann kann man anfangen, darüber zu diskutieren, woran liegt das denn und woher kommt das?
Du hast eben schon gesagt, das Thema ist emotional sehr aufgeladen, auch bei vielen Christen. Ich selbst habe zum ersten Mal davon gehört, vor so 8 bis 10 Jahren. Und da, also von einem konservativen Redner, und da war so Gender Mainstreaming quasi die Zusammenfassung von Adolf Hitler und dem Antichrist, also das ganz Böse, das ganz Schlimme. Und ja, das ganz Üble. Dein Zugang ist ja eben, da mal entspannter dran zu gehen und zu gucken, was ist da vielleicht möglicherweise sinnvoll von, was ist nicht sinnvoll davon, und ohne das jetzt so kategorisch abzulehnen. Warum glaubst du, ist das Thema so emotional aufgeladen?
Tja, ich habe es mich auch gefragt. Ich bin auch vor 10 Jahren darauf gekommen. Das war die Zeit, wo es ja ein kritisches Thema wurde im Feuilleton und wo es in vielen Bereichen so heiß aufgeladen wurde. Ich möchte auch hier ganz schlicht nochmal so ein bisschen geschichtlich gucken, was alle ja feststellen können, die jetzt, sagen wir mal, über 10 sind oder so. Also alle, die schon länger auf der Welt sind und merken, Dinge ändern sich, Selbstverständlichkeiten ändern sich. Bestimmte Dinge waren in unserer Kindheit normal und sind es heute nicht mehr. Also ein sehr schlichtes Beispiel. Ich bin 1971 geboren. Ich habe nochmal geguckt, wie ist das eigentlich so mit Kleidungsfragen? Dass Frauen Hosen tragen, ist eine Debatte im 20. Jahrhundert, wo sehr lange klar gewesen ist, Frauen haben natürlich keine Hosen zu tragen. Das geht gar nicht. Vielleicht beim Sport, vielleicht bei der Arbeit, sonst aber nicht. 1970 zum Beispiel konnte ein Bundestagsvizepräsident von der CSU sagen, eine Frau, die in Hosen, eine Abgeordnete, die in Hosen in den Bundestag geht, lasse ich des Saales verweisen, das lasse ich nicht zu. Sie zerstört die Ehre des Hohen Hauses und sie beschmutzt im Grunde ihre weibliche Würde. Und das war damals ein ungeheurer Skandal, dass eine SPD-Abgeordnete damals gesagt hat, jetzt erst recht, ich komme im Hosenanzug in den Bundestag und halte da eine Rede im Parlament. Und sie hat also Schmähbriefe bekommen und wurde angegriffen und so weiter. Das ist den meisten, glaube ich, nicht mehr klar, weil heute Frau, naja, Hose ist zu 80-90% das, was Frauen anziehen. Es sei denn, sie sind auf traditionellen Veranstaltungen wie ein Ball und da ist es nochmal schön. Oder es ist im Sommer sehr warm und so. Aber es ist heute die Regel geworden. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo man merkt, die Dinge ändern sich. Und dass es sich so ändert, dass wir heute in einer Weise leben und auf Herausforderungen eingehen müssen, die unsere Großeltern sehr geschockt hätten. Das spürt jeder. Und das macht aber auch unsicher. Wir haben, denke ich, eine sehr weit verbreitete Rollenunsicherheit. Was ist denn heute ein richtiger Mann? Was ist denn heute eine richtige Frau? Und diese Unsicherheit führt sicher auch dazu, dass man es in irgendeiner Weise sich wieder überschaubarer oder klarer machen möchte. Und da hilft natürlich immer erstmal genau wissen, was ist völlig falsch. So, dann hat man irgendwas, ein bisschen mehr Klarheit wieder im Kopf. Ich denke, das spielt in dieses Gender-Thema mit hinein.
Das heißt, Gender Mainstreaming ist dann auch eher, um es mal runterzubrechen, eine Art Gleichberechtigungsbewegung, die die Rolle der Frau nochmal aufwertet und da auch nochmal guckt, warum gibt's da, gab es früher diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen, warum ist der Mann jetzt besser gestellt bei Bezahlungen, warum darf der Hosen anziehen und die Frau nicht, dass man sich da dagegen wendet und sagt, das hat überhaupt keinen Sinn und Frauen sind gleich wertvoll und dürfen das natürlich alles auch machen, was der Mann auch machen darf.
So. Also Gender Mainstreaming ist ja auch keine Bewegung, sondern das ist eine Bezeichnung für eine politische Leitlinie, für eine politische Zielvorstellung. Und in der Tat, Gender Mainstreaming hat als Begriff so seinen Sitz bei UNO und EU und deutsche Bundesregierung und in unterschiedlichsten Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen. Das ist Standard. Jede Hochschule, jedes Unternehmen ist bei allen möglichen Ausschreibungen oder Stellenbeschreibungen damit befasst, welche Konsequenz hat das, was wir tun, wie wir bauen, wie wir uns weiterentwickeln für die Lebenssituation von Männern und Frauen. Und Gender Mainstreaming ist insofern eine Art Fortsetzung der alten politischen Frauenförderung, die es seit Jahrzehnten gibt, die versucht von vornherein, solche Frauenfragen in den Mainstream zu nehmen, also sie sollen immer mit berücksichtigt werden. Gender Mainstream ist insofern darin konservativ, dass eigentlich vorausgesetzt wird, es gibt halt Männer und Frauen, Frauen und Männer und auf deren unterschiedliche Lebenssituation muss man Rücksicht nehmen. Mit Gender Studies oder Gender Ideologie hat Gender Mainstreaming mehr oder weniger nichts zu tun. Das muss man davon erstmal unterscheiden.
Das heißt aber auch, Gender Mainstreaming unterscheidet sehr klar noch zwischen Mann und Frau, oder?
In sämtlichen Papieren, also manche sagen die Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking und so, wenn man diese Texte sich mal ganz anschaut, wird selbstverständlich vorausgesetzt, es geht um Männer und Frauen. Mhm. Und das ist auch in der deutschen Politik so und das ist in allen Bereichen so. Die Frage, diesen Unterschied aufzusprengen oder zu problematisieren, das ist eine ganz andere Diskussion. Das hat mit Gender Mainstreaming erstmal nichts zu tun.
Also ich muss sagen, und wir haben uns auf der Herfahrt unterhalten, Dennis und ich, uns geht es eigentlich beiden so, dass wir bisher uns mit dem Thema kaum auseinandergesetzt hatten. Also wie gesagt, ich hatte vor 8 bis 10 Jahren zum ersten Mal davon gehört und da war das alles sehr böse und gleichzeitig wirkt es auf mich auch irgendwie wie so eine völlig absurde Verschwörungstheorie, selbst in dem Umfeld, in dem es gesagt wurde, was ja schon was heißen will. Und dann hatte ich eigentlich lange Zeit nichts mehr damit zu tun, immer das halt nur so ja, eben negativ besetzt, eben auch wenn so manche Kommentare dann kommen, ja, jetzt muss ich heute mir jeden Morgen überlegen, ob ich Mann oder Frau bin und sowas, also solche, naja, Stammtischparolen quasi. Und ich bin jetzt erst wieder durch deine Vorträge, wo du ja wirklich mal entspannter an das Thema rangehst, wieder neu auf das Thema aufmerksam geworden. Und deswegen fand ich das auch spannend, das mit dir mal zu besprechen. Und ich finde, vielleicht ist einfach auch der Begriff verbrannt. Man hat das ja auch in manchen Facebook-Diskussionen, die es dazu gab, gemerkt. Also sobald man von Gender Mainstreaming redet, dann gehen bestimmte Vorhänge runter. Wenn ich jetzt sagen würde, lasst uns doch mal bei Entscheidungen, die wir treffen, sofort mit überlegen, welche Auswirkungen hat das für Frauen, welche Auswirkungen hat das für Männer, welche Auswirkungen hat das auf Familie und alles Mögliche. Das ist ja durchaus ein Thema, in dem viele Christen auch zustimmen würden und sagen würden, ja, das sollten wir machen im Blick auf Gleichberechtigung, im Blick auf Stärkung von Familie oder nur wenn man dann sagt, genau das ist Gender Mainstreaming, dann ist halt schon wieder das Problem behaftet.
Ne? Ja. Genau. Also daher würde ich hier auch verschiedene Phasen im Gender-Begriff unterscheiden. Ich mache mir das manchmal so klar, dass ich sage, es gab eine Geschlechterdiskussion. Da ging es letztlich um Softwarefragen. Also so, dass man sagte, naja, es gibt Männer und Frauen. Die sind irgendwie verschieden, man kann das sehen. Das sind verschiedene Hardware-Typen. Und die Frage ist nun, mit welcher Software dürfen die bespielt werden? Also was dürfen Frauen, was dürfen Männer? Welche Einschränkungen gibt's durch die unterschiedliche Hardware? Und das ist ja eine lange Diskussion. So, die geht mit der bürgerlichen Gesellschaft im 18. Jahrhundert los. Das steigert sich im 19. Jahrhundert. Und die ersten Fragen dabei sind zum Beispiel, sind Frauen überhaupt in der Lage, höhere Bildung zu erwerben? So, dürfen die Abitur machen oder studieren? Mhm. Und das sind ja Fragen, die jetzt auch nicht in der Steinzeit stattfinden, sondern im 19. und 20. Jahrhundert. Ich habe hier in meinem Büro reihenweise Bücher aus dem 19. Jahrhundert. Da steht drin, es ist eine perverse Idee, dass Frauen studieren können sollen. Was soll denn eine Frau mit höherer Bildung? Das halten ihre Nerven gar nicht aus. Wenn eine Frau anfängt, Mathematik oder Latein oder Logik zu studieren, die ist hoffnungslos überfordert. Sie verliert ihre Weiblichkeit, sie kriegt zerrüttete Nerven und wird unfähig für ihren schönsten Beruf, Mutter zu sein und Kinder auf dem Weg ins Leben zu bereiten. Und das ist eine ganz lange Diskussion. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gibt es immer noch so dies. Also inzwischen dürfen Frauen studieren, eine wenige. Sie dürfen Abitur machen. Aber die Abiture in Mädchengymnasien und Junggymnasien, das war unterschieden, wir kennen Feuerzangenbowle, waren nicht gleichwertig. Nur das Mädchenabitur nannte man oft Puddingabitur, weil hier Sonderfächer waren wie Haushalt und Kindererziehung und Pflege und Kochen. Und man hat die wissenschaftlicheren Fächer weggelassen, weil man sagte, das kriegen die Mädchen nicht hin. Wir müssen sie schützen, wir müssen ihre weibliche Natur achten. Die sind keine schlechteren Menschen mehr als die Jungs, die sind andere Menschen, darum keine höhere Bildung, das wird sie überfordern. Naja, wir haben die letzten Jahrzehnte ja mitgekriegt. Inzwischen ist es Koedukation, Normalität. Mädchen und Jungs sind zusammen im selben Gymnasium. Und wie schlagen die sich so? Naja, wir wissen, die meisten Schulabbrecher sind, wenn dann Jungs. Und Mädchen machen mindestens genauso viel Abitur wie Jungs, sogar ein bisschen mehr. Im Grunde wird noch darum diskutiert, ob Jungs vielleicht in Mathematik und Informatik gewisse Vorteile haben, Mädchen dagegen in gewissen Sprachen. Aber die Idee, dass Mädchen unfähig sind, den Stoff Mathematik sich reinzufahren, ist ja Geschichte geworden. So, und das war eine Softwarefrage, nenne ich das. Man sagte, die Hardware von Jungs und Mädchen ist verschieden. Und was können wir denen jetzt so als Software an Programmen aufspielen? Womit können wir sie beladen? Was geht da und was geht da nicht? Und das ist eine sehr lange Diskussion. Wahlrecht war eine andere Frage. In der Schweiz bis in die letzte Generation hinein, 70er, 80er, 90er Jahre, Liechtenstein, letzte Generation, vorm 20. Jahrhundert fast gar nicht. Ob ein skandinavisches Land Ende des 19. Jahrhunderts, alle anderen Länder führen das Frauenwahlrecht im 20. ein, weil man schlicht sagt, die Frau ist damit überfordert. Und es schadet der Familie. Was ist denn, wenn Mann und Frau verschieden wählen? Das darf nicht passieren. Es ist schlimm für die Frau, es ist schlimm für die Familie. So, inzwischen haben wir Frauenwahlrecht. Die Welt dreht sich weiter. Wir tun fast so, als hätten wir es erfunden. So, das sind so absurde Fragen. So, und diese Entwicklung hat sich ja durchs 19., durch 20. Jahrhundert gezogen, dass man immer mehr Software freigeschaltet hat für Frauen und gesagt hat, naja, die dürfen das auch machen. Und das ist bis heute eine Debatte, die man führt. Für mich ist das eigentlich die spannende und interessante Frage. So, was sind Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten, wo ist Förderungsbedarf? Und meine drei Vorträge bei Worthaus haben ja weit überwiegend mit solchen Softwarefragen zu tun. Also können Frauen predigen? Dürfen Frauen predigen? Dürfen sie lehren? Dürfen sie leiten? Wie können wir die Bibel auslegen in ihrem geschichtlichen Kontext? Wie können wir das auf heute übertragen? Wie können wir die kulturelle Entwicklung der letzten 2000 Jahre mit berücksichtigen? Das sind so Softwarefragen. Ich denke, das Thema Gender ist ein bisschen angebrannt worden, sag ich mal, dadurch, dass man seit 25 Jahren teilweise radikaler fragt, macht die Unterscheidung von Mann und Frau überhaupt Sinn? Also gibt's diesen Unterschied in der Hardware oder ist das eine Illusion? gibt's überhaupt nicht zwei Geschlechter, sondern ganz viele? Muss man diese geschlechtliche Unterscheidung machen? Warum darf es nicht Menschen geben, die sagen, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin non-binär, ich bin Postgender? Und das aber gehört zu einer weiteren Welle von Feminismus, das gehört zu einer weiteren Diskussion, die man manchmal auch queer nennt, den Gender Studies eine große Rolle spielt. Und da ist mein Plädoyer, man muss darüber auch diskutieren können. Ich bin da erheblich skeptischer. Das ist überhaupt nicht so, dass ich da alles sinnvoll oder gut oder richtig finde. Ich sehe da einiges sehr skeptisch. Man sollte aber auch hier genau hinschauen, was man ablehnt und warum. Und nicht aus dem Wort Gender so ein Schreckgespenst machen, wo man sofort wegrennt oder laut das niederbrüllt.
Also wenn man es jetzt mal grob vereinfacht, kann man sagen, es gibt, um die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die ja sichtbar werden in unserer Gesellschaft, zu erklären, drei Ansätze. Entweder, dass man sagt, das ist alles Sex, also alles eine Hardwarefrage, und der kulturelle Einfluss spielt, wenn überhaupt, eine ganz untergeordnete Rolle. Oder zweitens, dass man sagt, es spielt beides eine Rolle. Ich komme mit einer bestimmten Hardware, wie du es nennst, auf die Welt und überlege mir, welche Software spiele ich da drauf und was davon ist sinnvoll und wie auch immer. Und ohne, dass ich jetzt erstmal sage, welchen Einfluss beides hat, wie stark ich das gewichten soll. Oder drittens, das andere Extrem zu sagen, diesen Unterschied in der Hardware gibt es nicht. Es ist alles kulturell anerzogen.
Genau.
Und wenn ich jetzt Gender-Befürworter bin, muss ich nicht zwangsläufig auf Punkt 3 gehen, oder? Genau. Ich kann auch Punkt 2 vertreten, kann sagen, es gibt biologische Unterschiede, aber eben auch kulturelle.
Genau. Ja. Sehr gute Zusammenfassung, würde ich auch sagen. Die einen würden sagen, alles ist Hardware. Der mittlere Bereich würde sagen, es gibt immer ein Zusammenspiel von biologischen und kulturellen Faktoren. Wir können das unterscheiden und so und wie genau ist schwierig. Die anderen würden sagen, wir brauchen die Unterscheidung von Hardware und Software gar nicht mehr. Es ist letztlich alles Konstruktion, es ist alles Entwicklung. Das wäre queer, das wären bestimmte Ausläufer von Gender Studies. Und in der Tat, das halte ich für diskutabel. Vieles leuchtet mir nicht ein. So, aber das ist etwas anderes als Gender insgesamt oder Feminismus insgesamt. Und wenn man genau hinschaut, es gibt ja gegenwärtig intensive, heiße Diskussionen unter Feministen, unter Linken, unter Menschen, die progressiv sich mit Gender-Themen auseinandersetzen. Letzte Woche in der Zeit, Ali Schwarzer, Judith Butler haben da die Klingen gekreuzt und sich ein bisschen wenig produktiv, ehrlich gesagt, gegenseitig da Rassismus oder Ideologie oder sonst wie vorgeworfen. Also diese Diskussionen finden statt und es ist eine unübersehbare Gemengelage und würde man da etwas mehr Ruhe reinbringen, wäre, glaube ich, allen geholfen.
Ich merke gerade, es wäre, glaube ich, hilfreich, wenn ich die Zeit nicht nur abonniert hätte, sondern sie auch lesen würde.
Ja, lesen hilft oft.
Ja. Also du würdest dich ja dann in diesem zweiten Bereich, es gibt einen biologischen Unterschied, aber auch einen kulturellen verordnen, oder?
Also ich würde jetzt erstmal ja sagen. Ich meine, wir können mal darüber reden, warum, wie können es Menschen wagen, daran zu zweifeln? Das ist ja, man kann jetzt immer so ein paar Spitzenthesen da aufbringen und so und sagen, alles ist konstruiert, wer kommt denn auf so einen Käse? Ja, und da würde ich zunächst mal bei einer erheblichen Skepsis gegenüber queer versuchen, irgendwie deutlich zu machen, wie die darauf kommen. Das Erste, was die sagen, ist, naja, Mann und Frau, gut und schön, man kann schlicht sehen, dass es Menschen gibt, die irgendwo dazwischen sind. Es gibt das Phänomen der Intersexualität, was in der Antike im Grunde bekannt ist. Es gibt Menschen, die sogar körperlich uneindeutig sind. Es gibt 20 verschiedene Ausprägungen von Intersexualität. Das ist altbekannt, das ist seit der Antike, das ist in der alten Kirche und so, man weiß das.
Also die biologischen, biologisch, nicht nur gefühlt oder...
Genau. Biologisch. Ja, ja. So, das gibt's einfach, das heißt, es gibt Mann und Frau, aber vielleicht ist es wie mit Tag und Nacht, dass es Tag und Nacht gibt. Genesis 1 schließt nicht aus, dass es eine Dämmerung gibt. Mhm. Es gibt Phasen, wo man den Himmel anschaut und sich schwer täte zu sagen, ist das Tag oder ist es Nacht? So und so gibt es auch Menschen, die da irgendwie in between sind, die so dazwischen sind. Mhm. Transsexualität ist ja ein Phänomen, wo Menschen körperlich vermeintlich ein eindeutiges Geschlecht haben, innerlich aber psychisch sich damit nicht identifizieren. Es gibt gegenwärtig wissenschaftliche Trends, die sagen, dass hier die körperliche Entwicklung und die Entwicklung des Gehirns vorgeburtlich in verschiedene Richtungen ging. Das wird im Moment diskutiert. Da lasse ich die Naturwissenschaftler alle in Ruhe machen und das alles überlegen. Aber diese Phänomene gibt's erstmal. So, und dann, was Menschen dann sagen, also das ist das Erste, es scheint einen Zwischenraum zu geben. Die Geschichte sah so aus, dass Menschen, die nicht eindeutig waren, unter erheblichen Druck gesetzt worden sind. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit diesem Biologen Money und diesem Bruce Reiner. Diesen Jungen, der war Junge in jeder Hinsicht und hat leider bei einer Operation, ist ihm der Penis abgetrennt worden. Große, tragische, schlimme Geschichte. So, und was haben die da gemacht? Die hatten dann gesagt, ein Junge ohne Penis ist extrem schlimm und furchtbar. Es wäre für diesen Jungen leichter, wenn wir ihn ganz zu einem Mädchen machen und ihn als Mädchen erziehen und ihn so groß werden lassen und ihn da gar nicht drüber wissen lassen und so, wir erziehen ihn als Mädchen, dann hat er es leichter mal im Leben. So, und das ist eine furchtbare Tragödie. Er kam da nie mit klar mit der Mädchenrolle. Er hat es dann irgendwann erfahren. Er wollte dann wieder ein Junge werden. Irgendwann hat der Junge sich umgebracht. Alle sind heute der Überzeugung, das war ein Verbrechen. Das ist eine furchtbare Geschichte. Und da gab es Illusionen. Die Illusion, als könnte man einen geborenen Jungen einfach so als Mädchen erziehen, ohne ihn das merken zu lassen. Ich würde zu dieser Geschichte sagen.
Wann war das? Welche Zeit sind wir?
50er, 60er, 70er Jahre.
Okay.
So, also ganze Lebensgeschichte mit vielen Wendungen kann man ausführlich nachlesen. Ja. Ich finde, man muss dahinter aber ja auch sehen, diesen ungeheuren Druck, Junge ohne Penis geht überhaupt nicht, also eine Frau. So, man kann nicht irgendwie die Tragik stehen lassen, man kann nicht gut aushalten, so dass er dazwischen ist. Und in seiner Lebensgeschichte kam das ja immer wieder, dass er dann den Wechsel vollzogen hat und dann wurde er von Jungs gemobbt und es sprach sich rum und es war ein ungeheurer Druck, wo alles, was nicht eindeutig ist, massiv ausgegrenzt wurde. Und da gibt's sehr leidvolle Geschichten und da sind viele Tragödien passiert, wo ich aus christlicher Sicht sagen würde, das ist doch schrecklich, dass Menschen massiv stigmatisiert werden, dass sie unter äußersten Druck gesetzt werden und ihre Uneindeutigkeit etwas völlig Inakzeptables ist. Und da gibt's heute bei vielen die Stimmung zu sagen, wenn das so ist, dass diese Unterscheidung entweder ganz Mann oder ganz Frau solche Folgen hat, dann lehne ich das insgesamt ab. Da möchte ich insgesamt raus aus so einem Entweder-Oder, wenn das immer sofort zu Ausgrenzung und zu Diskriminierung und Mobbing und wie auch immer führt. Und da würde ich sagen, das muss man zunächst mal ernst nehmen. Das ist ein Anliegen, was ich verstehen kann, dass man das dann grundsätzlich in Frage stellt, diese strikte Dualität von Mann und Frau und alles andere ist krank, pervers, monströs oder wie immer man das dann früher genannt hat.
Und auf der anderen Seite, also jetzt Gender-Gegner, die auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, intelligenter argumentieren, gegen was genau sind die dann?
Naja, die sind dagegen. Also es gibt ja diese Verselbstständigung, dass manche sagen, mir ist egal, wie viele Geschlechter, es gibt Hauptsache nicht zwei. Mhm. Geschlechterdualität führt zu Ausgrenzung, führt zu Unterdrückung, führt dazu, dass das eine besser ist als das andere oder sonst wie. Also Hauptsache nicht zwei. Alle Zwischenformen sind eigene Geschlechter und man kann auch Menschen nehmen, die dann non-binär sind oder die sich gar nicht zuordnen oder die fluide sind, die das wechseln. Also solche Sachen werden vorgebracht. Und da gibt's dann Aufregung und Widerwillen. Meine Schwierigkeit ist, ich folge dieser Logik so ehrlich gesagt nicht. Also ich bin im Grunde jemand, der sagen würde, dass es Mann und Frau gibt und Frau und Mann. Das ist, hat sehr viel Plausibilität für sich. So, und ich finde es auch plausibel zu sagen, es gibt einen Zwischenraum. Es gibt einen Zwischenraum der Uneindeutigkeit. Das hebt ja aber nicht auf, dass es Männer und Frauen gibt und Frauen und Männer und dass die aufeinander bezogen sind und so. Das sehe ich so, dass man diese Zweigeschlechtlichkeit etwas flexibilisieren kann, dass sie aber Sinn macht. Dass Menschen sich da grundsätzlich gegenstellen, verstehe ich als Reaktion auf eine auf einen Missbrauch dieser Geschlechterdualität, die alles andere wirklich radikal ausgegrenzt hat. Ich finde nur, es müsste doch möglich sein, solche Queer-Fragen schlicht sachlich zu diskutieren. Also sagen wir so, wenn jemand, schlechtes Beispiel, da fällt gerade kein anderes ein, wenn jemand sagen würde, mir ist egal, wie viele Monde die Erde hat, Hauptsache nicht nur einen. So, dann würde ich doch auch nicht in Wut geraten und irgendein Multimondfeindbild kreieren und sagen, alle, die nicht nur einen Mond haben wollen, sind Idioten. Dann würde ich sagen, ja, lass uns doch mal ganz ruhig sein. Wir müssen auch gar nicht in Grundsatzdiskussionen gehen. Zeig mir doch einen zweiten. Und dann nochmal zwei. Wenn der sehr klein ist, gut. Wenn der gasförmig ist, gut. Können wir darüber diskutieren, ist ein Mond oder nicht, aber zeig mir doch einen zweiten. Und so würde ich bei Leuten sagen, mehrere Geschlechter, ja, zeig mir doch erstmal das dritte. So, welches ist es? Und dann können wir drüber diskutieren. So, und da finde ich, ich habe nicht so den klaren Kandidaten fürs Dritte, ehrlich gesagt. Also Transfrauen oder Transmänner wollen ja in der Regel nicht ein drittes Geschlecht sein, sondern wollen Männer und Frauen sein in einer Rolle, in der sie nicht geboren worden sind mit ihrem Körper, aber sie wollen nichts Drittes sein. So, und bei intersexuellen Menschen muss man sehr genau schauen und manche können sich überwiegend zuordnen und andere nicht und andere wollen sich gar nicht zuordnen. Wir reden hier aber von einer sehr kleinen Gruppe von Menschen, wo ich sagen würde, und das tun auch andere evangelikale Ethiker und Seelsorger, so ist es. Das ist akzeptabel. Jesus redet in Matthäus 19 davon, in diesem Eunuchenversen, es gibt Menschen, die von Geburt an unfähig zur Ehe sind. Und andere wurden dazu gemacht und andere haben sich selbst dazu gemacht. Das ist ja sogar biblisch, dass es Menschen gibt, die in dieser Zweiteilung von Mann und Frau nicht aufgehen. Wenn Menschen sagen, ich will weder Mann noch Frau sein, ich bin non-binär, das ist für viele so das Fortschrittlichste, was sie sich vorstellen können. Mich hat es bis jetzt nicht überzeugt. Denn da würde ich jetzt ganz schlicht so sagen, wenn jemand sagt, ich bin non-binär, ich bin weder Mann noch Frau, der muss ja, bevor er das macht, etwas anderes tun. Er muss davor erstmal Männlichkeit und Weiblichkeit gewissermaßen einfrieren und sagen, es gibt ein Wesen der Frau und es gibt ein Wesen der Mann, des Mannes, und das ist eindeutig. So, und ich kann mich weder dem einen zuordnen, noch kann ich mich dem anderen zuordnen, darum bin ich non-binär. Und das überzeugt mich nicht, ehrlich gesagt. Das, so möchte ich es ehrlich gesagt auch selbst für mich nicht sehen. Ich würde das niemandem, darf ja jeder non-binär sein. Ich würde nur ganz schlicht sagen, es überzeugt mich nicht und ich finde es auch nicht produktiv, weil ich finde es eher ein Rückschritt. Die Entwicklung des letzten Jahrhunderts zeigt ja, was Männer sind und was Frauen sind, das ist in Entwicklung. Frauen können mehr, als man vor 100 Jahren je gedacht hat. Männer können mehr, als man vor 100 Jahren je gedacht hat. Das ist positiv. Und das jetzt einzufrieren und zu sagen, nee, es gibt ein Wesen der Frau und ein Wesen der Mann und ich bin weder noch, nö. Ich finde das eher ein Rückschritt, ehrlich gesagt. Auch wenn das natürlich jeder darf. Ich mache nur nicht mit.
Ja. Würde sich wahrscheinlich deine Familie auch nicht so drüber freuen. Ne?
Naja, kommt drauf an. Also ich meine, die allermeisten Menschen sind ja ab dem dritten Lebensjahr haben die ihre Gender-Identität. Also die allermeisten Menschen sind sehr stabil. Ich verstehe nicht die Angst, dass man so verwirrbar sein soll. Wenn jemand sagt, ich bin non-binär, kriege ich ja keinen Koller oder so. Ich denke darüber nach und versuche das zu verstehen, wird darüber diskutieren, aber es verwirrt mich ehrlich gesagt kein bisschen. Und die Kinder, die ich kenne, sind auch völlig unverwirrt und ich kann mir wenig vorstellen, was sie völlig verwirren könnte. Es sei denn, es ist für sie schon eine Frage und dann darf es eine Frage sein. Das finde ich völlig legitim, dass Menschen, für die es eine Frage ist, dass die das stellen und dass die das in aller Ruhe mit sich und mit ihren Freunden und der Welt ausmachen können, wie sie sich sehen. Ja.
Wenn wir das jetzt so durchdenken, stellt sich mir dann auch die Frage, sind wir dann als Christen nicht auch ein bisschen durch die Bibel in der Gefahr, so ein bisschen vorsinnflutlich zu sein, indem wir sagen, es gibt Mann und Frau und die Frau ist dem Mann untertan und noch nicht mal gleichberechtigt. Und da gibt es ja ganz viele Gemeinden, wo Frauen, wie du eben gesagt hast, nicht predigen dürfen oder im Vorstand nicht wahlberechtigt sind oder so. Fährt der Zug da so fröhlich an uns vorbei? Was können wir da tun?
Also da habe ich ja ausführlich so 2-3 Worthaus-Vorträge zu gemacht. Sehr kurz, würde ich sagen. Es ist eine Frage, wie man die Bibel auslegt. So, dass es Männer und Frauen gibt und der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde, das finde ich nämlich also völlig unproblematisch und auch sagbar und auch als meinetwegen als linker und progressiver Christ überhaupt nicht anstößig. Es gibt überhaupt keinen Grund, Genesis 1 irgendwie zu löschen. Das ist gut. Nur man muss sich ja Genesis 1 anschauen. Worum geht's da? Nicht? Der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen. Das muss man schlicht sehen. Wer war in der Antike Gottes Bild? Das war der Pharao, das war der König, das war der Obermufti, der war Platzhalter, Bild des Gottes. So, und darin ist Genesis 1 ja ein revolutionärer Text, weil es nicht mehr den König als Abbild Gottes versteht, sondern den Menschen. Und beim Menschen nicht nur den Mann, sondern Mann und Frau. Das heißt, diese Gott-Ebenbildlichkeit wird in der Bibel wahnsinnig entgrenzt, sie wird demokratisiert, sie wird ausgeweitet. Einen solchen Text heute zu lesen, mit der Zielsetzung zu sagen, okay, dann sind trans- und intersexuelle Menschen das nicht, finde ich völlig gegen die Aussagerichtung des biblischen Textes. Das finde ich völlig kurios. Und dann ist es gesamtbiblisch ja so, die Bibel spiegelt patriarchalische Lebensverhältnisse ihrer Entstehungskultur wider. Das ist einfach so an ganz verschiedenen Stellen. Und dann muss man sehen, was sind denn die theologischen Akzente, die die Bibel setzt. Da würde ich sagen, ganz am Anfang, Genesis 3, wird diese Überordnung des Mannes über die Frau gedeutet als Folge des Sündenfalls. Das ist nicht gut von Anfang an, sondern eine Lebenswirklichkeit der gefallenen Welt. Und wir finden im Neuen Testament grundsätzlich eine Aufhebung dieses Gefälles, dass in Christus weder Mann noch Frau, sondern Geschwister, also vom Status her, wird dieses besser, schlechter, übergeordnet, untergeordnet der Sache nach aufgehoben. Und dann gibt's natürlich eine Inkulturation, dass neutestamentliche Texte das Evangelium hineinsprechen in eine bestimmte Zeit und die Üblichkeiten dieser Zeit teilweise auch aufgreifen. Ich sehe nur eine klare Dynamik, die die Gleichheit und Gleichberechtigkeit von Mann und Frau vor Gott wieder aufgreift und nach in der Christentumsgeschichte zur Entfaltung bringt. Das war jetzt die Ultra-Kurzversion meiner Gender-Vorträge. Ich denke auch, dass die allermeisten Christen im Westen das so sehen und damit eigentlich keine Schwierigkeiten haben.
Lass es uns doch nochmal alles ein bisschen praktischer machen. Wie gesagt, ich kenne mich mit Gender Studies und sowas nicht aus. Ich werfe jetzt mal so eine gefühlte These in den Raum, an der können wir uns jetzt eher mal abarbeiten. Also, es gibt ja zum Beispiel eine Beobachtung, dass in technischen Berufen, Ingenieurberufen, was weiß ich, 90% Männer sind und nur ein ganz kleiner Frauenanteil vorhanden ist. Dann ist ja die Frage, ist das jetzt gendermäßig bedingt, also weil Frauen in eine Rolle reingepresst werden, die sie eben nicht in technische Berufe gehen lässt, weil sie gesagt kriegen, du kannst das nicht oder wie auch immer. Trotzdem denke ich, wir sind ja heute durchaus auch so weit, dass man als Frau auch sowas machen kann, wenn man da eben das entsprechende Interesse hat. Aber meine Frage ist jetzt, kann es oder ist es plausibel, dass aufgrund ihrer Hardware Frauen und Männer so unterschiedlich sind, dass Männer eher eine Affinität zu technischen Berufen haben und Frauen zu anderen Dingen und dass das eben bei 90% der Männer so ist, dass die sich dafür interessieren und bei Frauen eben das nicht der Fall ist, was aber im zweiten Schritt nicht heißt, dass nicht auch eine Frau das kann und dass es auch nicht Ausnahmen gibt, dass Frauen gut in technischen Berufen sind und vielleicht auch besser sind als jeder Mann und da als Jahrgangsbeste abschließen. Ist das...
Du hast jetzt schon so vernünftig gesagt. Ja, also jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, August 2017, geistert ja durchs Feuilleton dieser Google-Skandal, ne, wo ein Google-Mitarbeiter 10 Seiten zum Thema Gender geschrieben hat und seine These war, es gibt weitaus überproportional Männer in der Entwicklung und in der Leitung von Google und viel weniger Frauen. Und er sagt auch, wir sollten das akzeptieren, das hat biologische Grundlagen. Und wir sollten Frauen durchaus fördern. Er hat da übrigens auch richtige gute Ideen, wie man das machen kann, dass man hier Work-Life-Balance und Teams und so weiter, also das Papier ist nicht nur schlecht. Und er hat aber auch Klischees, wo er dann sagt, naja, Frauen sind nicht konfliktfähig und sie stehen auf Kommunikation und sind nicht so sachlich und technisch. Er hat für dieses Papier seinen Job verloren. Das finde ich wiederum katastrophal, weil das Papier, könnte ich jetzt nicht unterschreiben, aber es hat gute und schlechte Seiten. Wenn man für sowas seinen Job verliert, zerstört das jede Gesprächskultur. Mhm. So, und das ist ein Zeichen, finde ich, über das Thema Gender können ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen nicht in Ruhe diskutieren. Christen nicht, Google nicht, Berliner Queer-Szene nicht, Politik, das ist ein Problem. So, ich finde, für so ein Papier darf man seinen Job nicht verlieren. Dann soll man eben bessere Gegenpapiere schreiben, wo man das anders darstellt und dann muss man da sich auf eine Diskussion einlassen können. Inhaltlich würde ich jetzt sagen, was in dem Papier ein bisschen kurzschlüssig daherkommt, ist, dass er sagt, so ist es. 85% Frauen, 15% Männer. Beobachtung. Zweitens, Wissenschaft sagt, es gibt Unterschiede in der Gehirnentwicklung, im Gehirnaufbau, in der Hardware von Männern und Frauen. Drittens, zweitens verursacht es erstens. So, weil es diese biologischen Unterschiede gibt, gibt es in der sozialen Wirklichkeit einfach so diese Differenz von technikaffinen Männern und beziehungsaffinen Frauen. Und da sollte man politisch auch gar nicht viel dran machen, weil das ist ja die Biologie. Man kann das ein bisschen abfangen, ein bisschen abmildern. Und da würde ich auch wieder sagen, das ist in dieser verkürzten Form kurzschlüssig. Denn vor 100 Jahren hätte man gesagt, ja, Mädchen können nun mal nicht Latein lernen und können nun mal nicht Mathematik und können das gar nicht. Die können auch nicht Abitur. Und 100 Jahre später, siehe da, so schlecht schlagen sie sich da gar nicht. Also ich finde das immer so einen verkürzten Zeithorizont, wenn man das so einfriert und sagt, so wie es jetzt ist, liegt's doch wahrscheinlich an Evolution. So, denn Biologie heißt ja immer auch, das ist ein Ergebnis von Evolution. Manche sagen, das ist im Grunde die Unterscheidung von männlich-weiblich vor 400 Millionen Jahren, so dass der Mann versucht, seinen Sperma loszukriegen und die Frau ist da am Brüten und so. Und diese Unterschiede sind heute drin. Andere sagen, Schuld ist die neolithische Revolution vor 10.000 Jahren. Die Urhorde war basisdemokratisch und egalitär und alle waren in Frieden und so weiter. Und vor 10.000 Jahren wurden Menschen sesshaft, haben den Kapitalismus und das Patriarchat erfunden und seitdem geht alles den Bach runter. So. Und das ist, da ist sehr viel Spekulatius drin. Also Biologie ist ja auch Geschichte heutzutage. Biologie ist ja nicht mehr Aristoteles, die ewige Wesensart von Mann und Frau und das kommt, sondern Biologie ist Geschichte und hat spekulative Anteile. Und natürlich kann man Unterschiede im Gehirn und in verschiedenen Funktionen und in bestimmten Leistungsbereichen bei Mann und Frau heute messen. Diese Unterschiede sind Niederschlag einer langen, natürlich kulturell Entwicklung, denn wir sind nun mal auch seit Zehntausenden von Jahren in irgendeiner Form Kulturwesen. Das ist ja immer schon gar nicht trennbar. So, also auch unsere heutige Biologie ist das Ergebnis von Ernährung, von Erziehung. Wir sind heute eben ein bisschen größer als Ötzi. Das ist ja Biologie. So, dass wir größer sind als Menschen in der Steinzeit. Das ist sichtbare, messbare Biologie. Sie hat aber auch mit kultureller Entwicklung zu tun. Und diese Dinge muss man sich im Einzelnen anschauen. Bei Mann und Frau, es scheint eine plausible Hypothese zu sein, dass Männer mehr Idioten und mehr Genies produzieren. So. Das ist so, du hast mehr Diktatoren, Vollidioten, Massenmörder, Folterknechte und mehr Nobelpreisträger. Und da kann es Gründe für geben, dass Männer so und durch, was weiß ich, mehr innere Unruhe und mehr zum Extrem neigen. Und das ist dann erstmal so. Und da wäre es, glaube ich, auch keine gute Idee zu sagen, wir müssen auch Nobelpreise quotieren oder so. Das ist ja nicht schändlich oder sonst wie. Und es ist sicher auch so, dass Technik und all diese Dinge kulturell und vielleicht in gewisser Hinsicht biologisch eben bestimmte Dinge leichter zugänglich machen für Männer und schwerer für Frauen. Das sind aber statistische Werte. So, das sagt für den Einzelnen nichts. Und das Problem fängt immer da an, finde ich, wo man sagt, eine Frau in einem technischen Beruf, das ist aber sehr unweiblich. Oder ein Mann, der sich um keine kleinen Kinder kümmert, das ist sehr unmännlich. Also wenn wir das los wären, wenn das nicht mehr mitliefe, könnte man über vieles entspannter reden.
Aber also du würdest aber trotzdem sagen, diese Unterschiede gibt's. Also auch vom biologischen. Also ein anderes Beispiel wäre ja, der schnellste Mensch der Welt auf 100 Meter wird wahrscheinlich immer ein Mann sein. Weil Ja. Ist immer der männliche Körper stärker ist und so weiter.
Und wahrscheinlich das heißt, wird er schwarze Hautfarbe haben. Auch das ist so, ne? Wird diskutiert und so. Mhm. Und da muss man nicht Rassentheorien und so, da kann man jetzt in Details gehen.
Ja, ja.
Das ist so, genau.
Ja. Ja. Gut, aber du sagst, das Individuum zählt. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Millionen von Frauen, die schneller laufen können als ich auf 100 Meter.
Ja.
Ja. Genau, also...
Diese Dinge sind ja aber auch dann wieder eine Geschichte schlicht der Partnerwahl. So, also du hast natürlich eine lange männliche Kulturgeschichte, so dass du in vielen Kulturen, dass der Brecher, der starke, der große, potente Mann überproportional gewählt wird. Und das macht mir, wenn ich Game of Thrones gucke, leuchtet mir das wahnsinnig ein. Dass so ein Brecher vor der Haustür das Sicherheitsgefühl steigert. Das hier steht die Partnerwahl steigert ja solche Effekte. Das ist ja nun mal so. Und was in 1000 Jahren ist, weiß auch keiner von uns so richtig. Ne? Mhm. Aber natürlich, diese Unterschiede gibt es. Ich wüsste auch niemand, der sie in Frage stellt. So, dass Frauen in der Regel an Körperkraft im Durchschnitt hinter Mann zurückstehen, was für den Einzelfall nichts besagt. Diese Dinge sind aber alle ein wenig im Fluss, so sind alle ein wenig in Veränderung, manchmal sehr, sehr, sehr langfristig und es ist halt eine offene Geschichte. Was wirklich möglich ist, merkt man, wenn man es probiert.
So. Also ein Kollege von mir, der ist damit sehr stark unterwegs, dieses klassische Männerbild, was früher gebraucht wurde, Game of Thrones, der Mann, der die Familie verteidigt, der für Essen sorgt, der stark ist und kräftig, das wird ja in unserer Zeit eigentlich nicht mehr gebraucht. Also ich muss ja als Mann nicht mehr stark sein, um meine Familie verteidigen zu können. Wenn irgendwas ist, rufe ich die Polizei und die kümmern sich drum. Ne? Was würdest du sagen, ist heute, genau, und er sagt dann, das stürzt Jungs, Heranwachsende in eine Krise, weil sie halt eben ihre Rolle noch nicht gefunden haben. Und die Mädchen, die sind in der Regel 2 Jahre voraus von ihrer Entwicklung und stecken die Jungs quasi in die Tasche. Weil eben eher Intelligenz gefragt ist und nicht mehr Stärke. Würdest du sowas unterstreichen und was ist so im Blick auf das Rollenmodell Mann unsere Aufgabe?
Ja, das finde ich sind die spannenden Fragen und da gibt's ja große Umwälzungen, also in jeder Stammesgesellschaft, in jedem Game of Thrones Stamm und so oder unter Wikingern ist der große, starke, breitschultrige Mann jemand, an den keiner vorbeikommt. Der ist oben dabei oder hochrespektiert oder sonst wie. Heute sind viele Männer dieser Art Möbelschlepper, Wachpersonal oder so. Es wird im Grunde delegiert in die Fitnessstudios. Es wird ästhetisiert. Wenn es hochkommt, ist es noch schön. Aber zum Geld verdienen und mächtig werden reicht das überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Du bist da nicht mehr Häuptling oder sonst wie. Das ist eine riesige Umwandlung, die da schlicht stattfindet. Bei Frauen ist Sexiness, Attraktivität etwas, was sich ungeheuer versilbern lässt. Das ist etwas, wo du ungeheure Karrierechancen hast. So, und das spielt für Frauen in ganz anderer Weise eine Rolle.
Und das meinst du jetzt nicht nur in so typischen Berufen wie, was weiß ich, ich will nach Hollywood eine Schauspielerin werden, sondern auch wenn ich attraktiv bin als Frau, komme ich auch in einer Bank oder Versicherung oder sonst wo
voran. Gibt's viele Untersuchungen, dass Attraktivität in den allermeisten Lebensbereichen was bringt. Das ist nicht so, wenn du, was weiß ich, Professorin oder Politikerin oder Bundeskanzlerin werden willst. Da sind andere Dinge gefragt. Aber in vielen Bereichen ist Attraktivität natürlich ein Karrierebeschleuniger. So, und bei Männern, Körperkraft ist massiv abgestiegen. Du kannst mehr durch Netzwerkkompetenz oder dadurch, dass du reden kannst oder kreativ bist oder Humor oder so. Damit kannst du mehr bringen. Das heißt, solche Rollenideale, Geschlechterklischees wandeln sich. Manches, was früher stark war, ist heute abgestiegen und umgekehrt.
Was ja zumindest in diesem klassischen Rollenmodell auch erstmal weibliche Eigenschaften sind. Kreativität, Humorvoll.
Ja. Ja. Das stimmt so, dass manche Sachen, wo man früher gesagt hätte, typisch Frau, also Kommunikation. So, du kommst heute nicht mehr als so ein Stissel aus alten Western durch die heutige Berufswelt. So Typen wie Humphrey Bogart oder John Wayne oder so, die da sagen, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss und so. Da bist du in den meisten Firmen heute nicht mehr so obendrauf und so. Da wirst du Revolverheld im Kinofilm oder so, aber in einer Firma bist du limitiert.
Wie reagieren wir drauf als Christen auf diese Entwicklung?
Naja, wir sind Teil der Entwicklung. So, das passiert auch mit uns und es gibt auch unter Christen dieselben Entwicklungen. Vieles, was die Gesellschaft prägt, findet unter uns statt, wie selbstverständlich. Was wäre das christliche Ideal dabei? Ich finde, es gibt immer Unterschiede zwischen Menschen, die intelligenter oder weniger intelligent sind, stärker oder weniger stark, schön attraktiv oder weniger schön attraktiv, kommunikativ, empathisch oder weniger kommunikativ, empathisch, sachlich, technisch oder weniger sachlich, technisch. Es gibt immer Unterschiede. Die werden auch immer da sein. Und ich finde, der christliche Grundimpuls muss doch sein, erstens die Wirklichkeit nüchtern wahrzunehmen, so ist es, und zweitens, solche Unterschiede nicht so zu missbrauchen, dass man daraus so radikale Hackordnung von Ideal und Pervers entwickelt. So diese Zuschreibung, Mann, der zu gefühlvoll und empfindlich und sonst wie ist, der ist unmännlich. Oder eine Frau, die sachlich, nüchtern, intelligent ist oder auch sehr groß zum Beispiel, ist unweiblich. Oder wollen wir in unserem Lobpreisteam nicht mehr auf der Bühne stehen haben? Das sind ja Sachen unter Christen durchaus, die man manchmal hört, so, dass man sagt, ja, die im Lobpreisteam, die müssen alle attraktiv aussehen. So, das findet statt, solche Diskussionen. Da würde ich aus christlicher Sicht sagen, mit Unterschieden, mit Differenzen wertschätzend umgehen, barmherzig umgehen, sie nicht negieren, sie als Begabungen auch annehmen und zur Geltung zu bringen und gleichzeitig zu schauen, dass wir kein drinnen und draußen, oben und unten produzieren, weil das der biblischen Logik entspricht, dass wir ein Leib sind und da steht der Kopf nicht über dem Fuß und die Hand kann zum Bauch sagen, dich brauche ich nicht. Dieses Besser und Schlechter ist in Christus radikal relativiert. Und das müsste der Grundansatz bei solchen Dingen sein.
Ein Thema, wo es ja auch praktisch wird, ist das Ganze in der Sprache. Wenn man Leute anredet, redet man die jetzt nur, wenn ich zu einer Freizeit anrede, einlade, als liebe Teilnehmer an oder als liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gendere das immer durch und wählen immer die weibliche und die männliche Form. Manchen geht das ja auch das nicht weit genug. Die machen dann noch eine Gender Gap oder einen Gender Stern rein, um auch die, die sich halt eben nicht in dem Bipolaren wiederfinden, anzusprechen. Ist das was wir als Christen auch tun sollten, würdest du sagen? Oder ist das irgendwie so ein Auswuchs, der völlig unsinnig ist?
Ja, ich meine, das ist eine ganz heiße Frage. Ne? Und da ist auch viel Aggression im Spiel, wo sich manche wahnsinnig darüber ärgern, dass man erst alles schreibt mit großem Binnen-I, dann mit Unterstrich, inzwischen Sternchen. Und das sind ja Entwicklungen der letzten 10 Jahre. So, und da haben viele Menschen keine Lust, sich ständig Sprachvorschriften machen zu lassen. Und da würde ich zunächst mal sagen, also das verstehe ich schon, Sprache entwickelt sich. Und Sprache muss sich auch frei entwickeln können. Und da kann nicht irgendeine Sprachgerechtigkeitsbehörde permanent neue Ideen durchhecheln, wo man dann mitmachen muss und dann sonst ist man nicht mehr akzeptiert oder nicht mehr dabei. Nur ich würde umgekehrt auch sagen, also Sprache verändert sich ja wirklich. Es fiel mir auf, als ich neulich mit meiner jüngsten Tochter die Biene Maya sah. Biene Maya, Folge 1. Biene Maya meldet sich und sagt, Fräulein, Fräulein, ich habe noch eine Frage. So, und da wurde mir klar, wann habe ich zuletzt das Wort Fräulein gehört? So, ich erinnere mich, in meiner Schule hatten wir eine Lehrerin, die wollte als Fräulein Dr. XY angesprochen werden. Der war das wichtig. Das war die letzte. Das ist jetzt 30 Jahre her. Das Wort ist ausgestorben. Warum? Weil wir es heute völlig unsinnig finden, zu sagen, eine Frau, die nicht mit einem Mann verheiratet ist, ist keine richtige Frau, sondern ein Fräulein. Das ist frauenverachtend. Das sagen wir nicht mehr so. Oder ein anderes Wort, was gegenwärtig mindestens angezählt ist, ist dämlich. Früher sagte man Herr, herrlich. positiv, Dame, dämlich, negativ. So, und was ist das denn für eine Sprachlogik, dass der herrlich was Großartiges ist und dämlich was Furchtbares? Das Wort lebt heute überhaupt nur noch, ist meine These, weil Dame schon ausgestorben ist. Viele merken das gar nicht.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Genau, ja,
noch nie
aufgefallen. Ja, genau. Okay. Ja, aber also es spricht was dafür, das Wort dämlich nicht zu verwenden, weil es kein gutes Wort ist. Mhm. Einfach. Genauso wie im Fußball man bei einem schlechten Pass nicht sagen sollte, das war ein Mädchenpass. So, das ist einfach schlecht. Mädchen und Frau und sonst wie als negativ oder als Beschimpfung zu verwenden. Also, Sprache verändert sich und auf Sprache zu achten ist gut. Und was in Sprache sichtbar wird, ist schon eine Frage. Und wenn Frauen in Sprache unsichtbar bleiben, dann ist das schlecht, dann ist das kritisch zu sehen. Aber, wie gesagt, diese richtige und wichtige Einsicht kann man übertreiben. Mhm. Und ich finde auch, es ist einfach verwirrend, was da probiert und gemacht wird und so. Ich erinnere mich an eine Episode aus meinem Studium in Marburg. Da gab es einen Trend zu sagen, wir sagen nicht mehr Frauen. Weil bei Frauen denken alle an heterosexuelle Cis-Frauen, also an Frauen, die sich mit ihrem...
Cis-Frau?
Also eine Cis-Frau ist eine Frau, die sich mit ihrem Frausein identifiziert und sich sexuell zu Männern hingezogen wird, dann ist sie heterosexuell. Ja. So, und dann sagte man, Frau, das Wort macht Frauen, die nicht Cis oder hetero sind, unsichtbar. Darum sagen wir hier bitte schön Frauenlesben. Als ein Wort. Frauenlesben, damit lesbische Frauen nicht unsichtbar werden. Ich war vor 20 Jahren, habe ich das so gehört und so und habe so in meiner jugendlichen Unschuld, habe mich das nicht überzeugt. Und ich dachte, da könnte man drüber diskutieren. Da wurde ich angeschrien und als Faschist und sonst wie. Also das ging sehr schnell und da hatten manche sehr rigorose Meinung. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe mir gedacht, lass die mal reden. Mhm. So, lass die. Und eine konservative Haltung, also was ist die erfolgreichste Strategie einer konservativen Grundhaltung? Schlicht und einfach Aufmerksamkeitsverweigerung. Einfach zu sagen, lass die doch Frauenlesbe sagen, es interessiert mich nicht. Ich mach das auch nicht. Heute, wenn ihr es heute googelt, das Wort ist ja heute furchtbar altmodisch. Warum? Weil es alle Frauen, die nicht cis sind, unsichtbar macht. Es ist ja noch schlimmer als Frau. Bei Frau könnte man sich alles vorstellen, aber Frauenlesbe, lesbisch sind ja Frauen, die sich als Frauen identifizieren, die auf Frauen stehen, die sich als Frauen identifizieren. Und in einem Wort werden ja alle Menschen, die bi oder trans oder queer sind, noch unsichtbarer als nur mit Frau. Also bei manchmal würde ich auch sagen, Geduld, manches hört auch auf. Manches überholt sich und das ist schwierig. Menschen dürfen so Ideen haben, aber man muss sich da nicht unter Druck gesetzt fühlen, alles mitzumachen. Ich würde sagen, Christen sollten auf Sprache achten und sie sollten in ihrer Sprache Männer und Frauen sichtbar machen, wenn es um Männer und Frauen geht. Und man sollte das aber nicht mit so einer Überwachungsmentalität tun, sondern sich gegenseitig ermutigen, so zu sprechen, dass sich alle angesprochen fühlen. Das findet selbst in den Bibelübersetzungen statt. Und soweit ich sehe, kommen die meisten damit auch gut zurecht.
Würdest du denn sagen, dass unsere Sprache grundsätzlich diskriminierend ist? Also wenn man entspannt drauf guckt, dann stellt man ja fest, es gibt drei mögliche Gruppen. Also eine Gruppe, die aus männlichen Schülern besteht, eine Gruppe, die aus gemischt männlich-weiblichen Schülern besteht und eine Gruppe, die nur aus weiblichen Schülern besteht. Für die ersten beiden Gruppen sagt man Schüler. Für die dritte Gruppe sagt man Schülerinnen. So, und jetzt sagt man, in der zweiten Gruppe werden die Frauen unsichtbar und deswegen ist die Sprache ungerecht. Aber man könnte ja auch sagen, dass es ein Privileg ist, dass es für die dritte Gruppe, die nur aus Schülerinnen besteht, ein eigenes Wort gibt und eigentlich die Männer diskriminiert werden, weil es für die reine Männergruppe kein eigenes Wort gibt. Also das ist ja eine Frage der Interpretation und der Sichtweise.
Ja. Das ist so und das Erste, was man sagen muss, natürlich lagert sich in unserer Sprache eine Jahrtausende alte patriarchalische Logik ein. Im Deutschen, wenn Mann sagt, dass Mann etwas sagt, denkt man bei Mann an jedem, hat aber ein Wort, was an Männer denken lässt. So, und im Englischen zum Beispiel, Französischen und so, ist das Wort für Mann und Mensch ja identisch. So, man ist Mann und Mensch. Das ist die Logik. Die Frauen sind das andere Geschlecht. So. Und das ist ganz tief drin. Jetzt glaube ich aber nicht, dass wir das über Nacht wegkriegen. Mhm. Aber wenn sich das in den nächsten 1000 Jahren ein bisschen verschiebt, finde ich das schon völlig in Ordnung. Die Pluralbildung, da ist es in der Tat so. Man könnte sagen, Schüler ist eine Pluralbildung, die per Definitionem Männer und Frauen meint. Man könnte sich darauf einigen, so wie man ja bei dem grammatischen Geschlecht eines Wortes, also der Mond oder die Sonne, ja auch nicht die Sonne feminisiert und den Mond im Kopf maskulinisiert, sondern ist einfach ein grammatisches Geschlecht, was man eigentlich von der Realität völlig abheben kann. Es gibt halt Untersuchungen, die sagen, dass da, wo Frauen prinzipiell nicht miterwähnt werden, sie schlicht auch weniger mitgedacht werden. Insofern würde ich sagen, man sollte darauf achten. Es gibt hier aber einen Übertreibungsmodus. Und wenn man permanent über die Sprache redet, werden manche mit Recht auch gereizt und es wird irgendwann auch zu kompliziert und da bräuchte man ein bisschen mehr Gelassenheit, finde ich mal.
Ist ja die Frage bei Freizeiten. Wir hatten jetzt auch Sommerfreizeiten. Auf der Anmeldung gibt man an männlich-weiblich. Jetzt gibt es ja aber auch Leute, die sich dann nicht zuordnen können und so. Und die wollen wir ja auch ernst nehmen, finde ich. Das ist ja auch wichtig. Nur bei der Bettenbelegung, wie gehe ich denn dann damit um?
Ja.
Wo stecke ich die hin?
Ja, und da sind, glaube ich, zwei Anliegen so ein bisschen bei Überkreuz. Also das eine Anliegen, was es in Jugendarbeit gibt, staatlicherseits, auch kirchlicherseits, ist, dass man Menschen, die trans oder inter sind, nicht von vornherein ausgrenzen möchte oder abblenden möchte, dadurch, dass man in Formularen nur männlich oder weiblich vorgibt. Und das ist ja im Personenstandsrecht in Deutschland so seit 2013, dass man bei Kindern mit uneindeutigem Geburtsgeschlecht inzwischen auf eine Zuordnung schlicht verzichtet. Das ist deutsches Recht und es ist auch gut. Ich finde es auch richtig, dass man hier nicht zwanghaft einteilt, bevor Menschen sich selbst überhaupt sortieren können, sondern dass man ihnen die Zeit gibt und die Chance gibt, für sich selbst einen Weg zu finden. Und dass man dann sagt, das, was wir im Personenstandsrecht haben, muss doch alle Formulare nach und nach erreichen, dass wir Mann haben und Frau haben und Sonstiges. So, das finde ich ehrlich gesagt erstmal nicht schlimm. Man muss aber auch sehen, das kann merkwürdige Blüten treiben. Also dann, wenn man sagt, wir brauchen, was weiß ich, auf sämtlichen Formularen 7 mögliche Geschlechter oder so. Da muss man auch mal zurückfragen dürfen, warum 7, warum nicht 60? Ja. So, du kannst ja alles bis zum Exzess treiben. Also ich finde Mann und Frau und die Möglichkeit, das offen zu lassen oder Sonstiges einzutreiben, eigentlich gut. Und jetzt muss man auch verstehen, Menschen, die Jugendfreizeiten durchführen, haben ein großes Interesse daran, wenn sie 40 Jugendliche mitnehmen, dass sie nicht mit 41 zurückkommen, wo einer noch sehr klein von ist oder so. Also das ist doch
dann gehen die Freizeiten in der Regel nicht, aber
also ist ein elementares Interesse, dass nicht unkontrollierte Vermehrungen stattfinden in einem jugendlichen Bereich unter Alkoholeinfluss oder so. Mhm. Und das ist selbstverständlich und da sind Mitarbeiter und Eltern und so weiter drauf erpicht und insofern finde ich eine nochmal ehrlich gesagt, dass man Jungs und Mädchen zwischen, was weiß ich, 12 und 17 getrennt geschlechtlich unterbringt. Und das muss auch irgendwie möglich sein. Und das sind verschiedene Anliegen, die irgendwie wichtig sind. Und da sollte man lernen, jenseits von Ideologie den bestmöglichen Weg zu finden. Und diejenigen, die sich nicht eindeutig zuordnen können, das sind ja im strengen Sinne wirklich wenig. Das ist ja wirklich selten. Und da wächst hoffentlich eine große Offenheit dafür, nicht immer alles schon zu wissen, sondern mit dem Betroffenen selbst zu lernen, was ist denn jetzt das Beste und was hilft hier und wer muss das wissen und wer soll das nicht wissen und wie gehen wir damit behutsam um und wie gehen wir damit um, dass wir den Menschen gerecht werden. Und da würde ich immer sagen, bei Menschen ist es immer höchstes Ziel, sie nicht zu verletzen, sie nicht zu beschädigen, ihnen gerecht zu werden. Das heißt aber nicht, dass alle Ideen, die sich darum lagern, gleichzeitig immer höchste Anerkennung fordern können. Also bestimmte queere Ideen muss man auch einfach mal widersprechen können und sagen, ich finde 7 Geschlechter völlig übertrieben und das macht überhaupt keinen Sinn, das möchten wir nicht.
Vor allem das Argument ist ja wirklich da, wenn du 7 Geschlechter hast, dann gibt es auch wieder eine wahrscheinlich dann kleinere Gruppe, die sich auch da nicht einordnen kann. Und das hast du ja immer. Aber was ich nochmal als Gedanken wichtig finde, wenn ich jetzt dagegen bin, gegen die Gender-Thematik und sage, nein, Mann und Frau, so ist es. Du hast ja durchaus auch ausgeführt, dass es Leute gibt, die biologisch da einfach nicht eindeutig sind. Und die blende ich damit ja völlig aus. Und ich muss denen ja auch eben eine Lösung aufzeigen für ihr Sein, ihre Existenz, für ihre Geschlecht oder wie man es nennen möchte.
Also die werden ja eingeblendet und das finde ich ja gut. Also das finde ich als gesellschaftlichen Trend wirklich auch in Ordnung, dass man die Dinge mitdenkt. Es mag hier Übertreibung geben, dass da ständig bei jeder Gelegenheit und immer, und das ist auch nicht allen Betroffenen, denke ich, recht, und da muss man einen Weg finden. Mhm. So, und da würde ich aber auch sagen, sollte jeder auch Respekt und Demut vor den Details der Wirklichkeit haben. Das sind sehr unterschiedliche Fälle und Vorkommnisse und da sollten sich Seelsorger und Mediziner und Betroffene gemeinsam und mit sehr viel Ruhe und mit äußerstem Respekt zusammensetzen und da Wege finden, dass diese Dinge überhaupt so politisiert werden, dass man darüber streitet und dass man sich da hochzieht über Gesetze, welche Toiletten und was da geht und was nicht geht. Das finde ich alles ist eine Entgleisung. Das wären politische Schaukämpfe, die den Betroffenen so nicht mehr gerecht werden. Also da ist an ganz verschiedenen Bereichen ist da Beruhigung angesagt und miteinander reden und nicht übereinander reden. Das entgleist leider.
Ja, und das ist halt so eine Beobachtung, die ich gemeine gemacht zu haben, dass diese Diskussion sich ja immer die Extremen nimmt auf beiden Seiten. Also jetzt von christlicher Gender-Gegner-Seite sage ich dann, okay, wenn ich jetzt mit Gender anfange, dann hole ich mir auch die Frühsexualisierung, dann die Abtreibung, die Homosexualität, alles Mögliche mit ins Haus und kann dann nicht halt mal wirklich differenziert das Thema betrachten. Mhm. Und ich finde, das ist umgekehrt genauso, wie wenn ich das Christentum ablehne wegen der Kreuzzüge.
Mhm. Ja.
Weil ich mir einfach nur die Extremen dann immer nehme von einer Position.
Genau. Und da finde ich schon die spannende Frage, warum. Also wer die letzten Wochen Feuilleton und Zeitschriften verfolgt hat, hat ja gesehen, es gibt unter Feministen und unter Linken und unter Progressiven Auseinandersetzungen um Queer und Gender. Und was ich jetzt sehr interessant finde, was ich kaum wahrnehme, ist, dass Menschen, die vor Gender gewarnt haben, jetzt sagen, ja, wir haben es geschafft, wir haben sie klein gekriegt, es ist nur noch eine verschwindende kleine Minderheit von Queer-Aktivisten, selbst die Emma warnt jetzt schon davor, selbst Feministen in Berlin und Vortragsreisen und das Buch Beißreflexe, ja, Gender ist keine große Weltgefahr mehr. Es ist einfach ein Anliegen einer kleinen radikalen Minderheit und selbst viele linke Progressive halten da nichts von. Das wäre ja eigentlich logisch, dass man sich jetzt freut, dass man beruhigt ist, dass man sagt, und ich hatte so Angst, dass extreme Gender-Theorien radikal durchmarschieren und dass sie die Politik und die Schule und den Unterricht und so weiter völlig kassieren und völlig überlagern. Gott sei Dank ist das gestoppt. Gott sei Dank sind ganz viele inzwischen, die sagen, zu viel Gender will ich nicht. Das findet gar nicht statt. Das finde ich, ehrlich gesagt, kurios. Denn wenn ich Angst hätte, ich hätte eine ganz schlimme, tödliche Krankheit. Und ein Arzt sagt mir, wir müssen das ganz differenziert betrachten, aber ich kann Sie beruhigen, so tödlich ist das gar nicht. So schlimm sind Sie gar nicht verstrahlt. Dann bin ich ja erstmal total erleichtert. Das ist ja erstmal total erfreulich. So, aber bei Gender, wenn man da sagt, entspannt euch mal, so mächtig sind die gar nicht. Beruhigt euch mal, das ist nicht die totale Gender-Diktatur, wo selbst Hessen und Bayern infiziert sind, wollen viele das nicht hören. Es ist so mein Eindruck, dass viele Christen, oder was heißt nicht viele Christen, das stimmt ja gar nicht, also viele Menschen, die vor Gender warnen, im Grunde alle Informationen ausblenden, die darauf hindeuten, dass es keine riesige Gender-Verschwörung gibt, die hinter allem steht, sondern gezielt immer die größten Exzesse der grünen Jugend Hessen aufspüren, wo alle meine Freunde, die grün denken, die würden das niemals teilen. Ich kriege von der grünen Jugend immer nur mit von Konservativen, die das teilen und sagen, jetzt guckt euch den perversen Kram an, der bei der grünen Jugend wieder läuft. So, es gibt offenbar ein Bedürfnis, sich zu gruseln. Es gibt ein Bedürfnis nach Exzessen, nach Schrecklichem, nach Schlimmen, so wie, was weiß ich, es gibt ein linkes Bedürfnis, morgens zum Frühstück über Trump schon abzukotzen. Irgendwas findet man da. So, und andere haben das mit Gender. Das ist kein gutes Zeichen. Also dieser Bedarf nach Feindbild.
Es geht ja wirklich in so eine Verschwörungstheorie-Technik. Das sind ja dieselben Techniken, mhm. die man findet, wenn Leute über Chemtrails reden oder über flache Welt, wie heißen die, flache Welt-Theo-Anhänger oder wie auch immer. Ja.
Flache also Erde.
Flache Erde. Ja. Und also weil einfach bestimmte Fakten rausgenommen werden, die werden stark gemacht und andere, die dagegen sprechen, völlig ausgeblendet. Ja.
Genau, oder dies, also Nicolas Rockefeller sagt, wir haben den Feminismus erfunden. Also, da findet ihr tausend Christen, die das teilen und sagen, das Großkapital hat den Feminismus erfunden. Warum? Um die Familie zu zerstören, um Kapital und sonst wie. Das ist so absurd und so jenseits. Und trotzdem findet ihr tausendfach im Netz, dass das Leute glauben. Dass sie glauben, dass die Großfinanz, die Großmächte, die Politik, die UNO, die EU, da gibt's eine Koalition der Mächtigen und der Reichen, wo arme, liebe Christen gegenhalten müssen, weil sie gegen die totale Verschwörung kämpfen. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll dazu. Also diese Rockefeller hat den Feminismus erfunden. Kiste ist ganz in der Nähe von die Erde ist flach und das verheimlicht man uns. Das ist da kann man nicht mehr mit Argumenten irgendwie umgehen. Das ist einfach sehr, da sind da die Gespräche zu Ende. Da bin ich ehrlich gesagt ratlos.
Ja. Ein Blick in die Zukunft in 20 Jahren. Welche Entwicklung würdest du dir in Bezug auf Gender, auch in Bezug auf unsere christlichen Gemeinden wünschen?
Tja, also es kann sein, dass das Wort Gender verbrannt ist und dass das rückabgewickelt wird und es ist eine unübersichtliche Gemengelage. Und insgesamt glaube ich, dass die treffsichere Vorhersage von gesellschaftlichen Entwicklungen eigentlich immer unmöglich ist. Es ist hyperkomplex. So, wenn wir die Prognosen aus den 70er Jahren anschauen, davon ist ja ganz wenig wahr. Und niemand hatte Digitalisierung und Internet und soziale Netzwerke auf dem Schirm. Niemand. Und es ist ein Riesenfaktor der letzten 10 Jahre von arabischen Frühlingen bis Trump. Wir können so Entwicklungen nicht prognostizieren.
Mir geht es aber nicht um eine Prognose. Ich habe noch einen Wunsch gefragt.
Nach einem Wunsch?
Was, ja. Wo würdest du dir wünschen, wo wir uns
nach einem Wunsch? Nach einem Wunsch ist, dass manche Christen rauskommen aus diesem Alarmmodus, dass alles den Bach runtergeht, sondern eine größere Gelassenheit da ist. Die Dinge sind sehr unübersichtlich und manche Tendenzen sind schwierig und manche positiv. Und Christen sollten Salz und Licht mittendrin sein in solchen Gesprächen und sie sollten in allen Auseinandersetzungen, wo sie manchmal auch auf verschiedenen Seiten stehen, immer dafür kämpfen, dass solche Auseinandersetzungen respektvoll geführt werden und dass es den Menschen dient und dass es nicht ums eigene Recht haben geht. Und die Männer-Frauen-Frage, die wird virulent bleiben. Das Wort Gender stirbt vielleicht aus, wer weiß. Vielleicht wird es auch irgendwann akzeptiert, das halte ich für nicht prognostizierbar, aber Männer und Frauen werden weitere Spielräume entdecken und vieles, was vor Generationen undenkbar war, wird sich durchsetzen. Also so ein Luther-Zitat, neulich las ich es nochmal, wo Luther sagte, ein Mann kann ja keine Frauenarbeit übernehmen, der wird sich dabei anstellen wie das Kamel beim Tanzen. Der ist dazu völlig unfähig. Es ist eine Sache der letzten 1-2 Männergeneration, dass Männer wickeln können und füttern können. Das haben die nicht gemacht früher. Das ist einfach so. Und wie sich's weiterentwickelt, ich bin gespannt. So, und wenn da Christen eine gute Rolle spielen und nicht immer die Radikale und die Wut und die Abgrenzung und so weiter verstärken, dann sind wir mal gespannt und lassen uns überraschen.
Thorsten. Auf der Herfahrt hatten wir so ein bisschen Angst, ob du nicht so intelligent bist, um dich mit uns zu unterhalten. Oder wir so dumm, aber du hast es nicht nur mit fundiertem Fachwissen kannst du, wie nennt man das? Du hast nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern du kannst es auch gut und anschaulich rüberbringen. Ich fand, das war ein sehr guter Einblick und vielen Dank, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast.
Ja, dankeschön für euren Besuch.
Genau. Vielen, vielen Dank. War echt gut. Ja. Thank you.